Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Katrin Michaelsen. Auch die Slowakei reiht sich ein in die Gruppe der osteuropäischen Staaten, die sich diplomatisch an die Seite Taiwans stellen und damit China verärgern. Was verspricht sich die Slowakei davon? Dazu gleich mehr von unserem Korrespondenten Peter Lange. In Spanien ist der Wunsch nach einer unbeschwerten Vorweihnachtszeit groß, was angesichts der Corona-Lage schwierig ist. Und in Dänemark wird über eine Fernsehdokumentation diskutiert, in der Frauen über sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz berichten. Seit Tagen schon berichten litauische Unternehmer, dass ihre Waren von China blockiert werden. Holzhändler und Bierbrauer erleben einen Handelsstopp, der seinen Ursprung hat im Konflikt um Taiwan. China erkennt Taiwan als Staat nicht an und ist verärgert darüber, dass Litauen Taiwan erlaubt hat, eine Botschaft in Vilnius zu eröffnen. Wir haben darüber in Europa heute berichtet. Nun verschlechtern sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern, zwischen China und Litauen. Ist das eine Entwicklung, die auch der Slowakei bevorsteht? Denn auch die Slowakei ist dabei, engere diplomatische Beziehungen zu Taiwan zu knüpfen. Gestern haben sich ranghohe Vertreter beider Länder in Taiwans Hauptstadt Taipeh getroffen. Und mehr darüber kann uns jetzt unser Korrespondent Peter Lange berichten, der uns zugeschaltet ist. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Lange, worum ging es bei den Gesprächen in Taipeh genau?
Also das ist die Fortsetzung von Gesprächen, die im Oktober begonnen haben. Da war eine taiwanische Delegation in Bratislava. Es sind damals 7 Absichtserklärungen unterzeichnet worden. Erfahrungsaustausch über Industrieinnovationen ist das Thema. Forschung und Entwicklung im Punkto grüne Industrie, Smart Cities, alternative Mobilität. Und seit Sonntag nun also der Gegenbesuch einer slowakischen Delegation in Taipeh. Die Gespräche dauern noch an, insgesamt 6 Tage. Es ist eine Delegation von 43 Leuten unter Leitung eines Staatssekretärs aus dem Wirtschaftsministerium. Also nicht ganz hochrangig, aber auch nicht ohne Bedeutung, denn in der Slowakei ist es vor allem die neoliberale SAS, die die Beziehungen zu Taiwan ausbauen will. Und deren Vorsitzender Richard Sulik ist im Moment der Wirtschaftsminister.
Und warum ist der Slowakei an guten Beziehungen zu Taiwan gelegen?
Also die Slowakei verfolgt hinsichtlich China und Taiwan, kann man sagen, eine Doppelstrategie. Offiziell trägt die Slowakei die Ein-China-Politik der Europäischen Union mit, so wie sie 2016 formuliert worden ist. Das hat Außenminister Ivan Korczok und sein Vorgänger, die haben das dem chinesischen Botschafter immer wieder versichert. Korczok zuletzt im Oktober. Die Slowakei will die Zusammenarbeit mit China vertiefen, Handelsaustausch und Dialog, auch über Menschenrechte und Rechtsstaatsprinzipien. Die Slowakei wisse das ökonomische Engagement von China zu schätzen. Immerhin ist die Volksrepublik der 6. Investor in der Slowakei. Aber es gibt eine zweite Ebene und die wird beschrieben als pragmatische bilaterale Zusammenarbeit mit Taiwan. Man ist für die sinnvolle Teilnahme von Taiwan an ausgesuchten internationalen Projekten, zum Beispiel was die Zusammenarbeit bei der Covid-Eindämmung angeht. Und deshalb hat zum Beispiel die Slowakei letztes Jahr der Teilnahme von Taiwan an der Weltgesundheitskonferenz in Genf zugestimmt. Taiwan ist auch ein bedeutender Investor in der Slowakei, hat zu Beginn der Pandemie Schutzmasken geschickt. Die Slowakei hat sich revanchiert mit 160.000 Dosen AstraZeneca-Impfstoff. Also man geht auf beiden Ebenen, versucht mal diese Bälle in der Luft zu halten und im Moment gelingt das noch ganz gut.
Litauen sieht sich gerade scharfer Kritik aus China ausgesetzt, das steht der Slowakei aber doch jetzt auch bevor.
Also ich denke, das ist eher nicht zu erwarten, denn die Slowakei hat bereits seit 2003 ein Repräsentationsbüro in Taipeh, ohne dass das zu größeren Pressionen geführt hat. Natürlich gibt es immer wieder Beschwerden aus Peking in Sachen Taiwan, aber die slowakische Diplomatie, die ist da sehr geschickt, indem sie in Gesprächen mit der chinesischen Seite vieles vorher abräumt, bevor das an die große Glocke kommt und indem sie halt nie den Verdacht aufkommen lässt, dass sie diese Ein-China-Politik generell in Frage stellt. Und auch von dieser Delegation, die jetzt in Taipeh ist, da findet sich in den slowakischen Medien so gut wie nichts. Manchmal trifft die Slowakei dann aber dann doch den Schmerzpunkt der Chinesen gewissermaßen. Im Oktober war nämlich auch der taiwanische Außenminister Joseph Wu in Bratislava und nahm an einer Sicherheitskonferenz einer NGO teil. Das wurde dann von Peking scharf verurteilt.
Herr Lange, blicken wir auch noch auf das Nachbarland der Slowakei, auf Tschechien. Auch Tschechien hat sich zuletzt Taiwan angenähert, aus denselben Gründen wie die Slowakei?
Also ich denke, in Tschechien liegen die Dinge etwas anders. Die Frage, wie man es mit China und Taiwan hält, ist seit Jahren Teil des innenpolitischen Kampfes um die eigene Position, um das eigene Selbstverständnis. Und damit ist es auch sehr viel stärker politisch aufgeladen und auch aus chinesischer Sicht viel brisanter. Es gibt das eine Lager, für das der Präsident Seemann steht. Das will gute politische Beziehungen zu Peking in der Hoffnung auf strategische Investitionen Chinas in Tschechien. Da sind Themen wie Taiwan, Tibet oder Uiguren eher Störfaktor. Auf der anderen Seite das liberale Lager, das eher den Vorstellungen von Václav Havel verbunden ist, also gegen Diktaturen, für Menschenrechte und Demokratie. Dieses Lager unterstützt Taiwan auch politisch, allen voran Zdeněk Zhib, der Oberbürgermeister von Prag, der auch mal in Taipeh studiert hat, oder auch Miloš Vystrčil, Präsident des Senats, der letztes Jahr in Taiwan zu Besuch war. Und dieser Streit wird eben auf der offenen Bühne ausgetragen und der chinesische Botschafter mischt da ganz mächtig mit. Und das bewirkt dann auch regelmäßig, dass gerade die Taiwan-Karte dann noch stärker gespielt wird.
Inwieweit sprechen sich Tschechien und die Slowakei eigentlich mit anderen EU-Staaten ab? Oder geht da jeder für sich alleine vor, als kleine europäische Länder gegen das große China?
Also die einheitliche gemeinsame Außenpolitik der Europäischen Union gibt es ja eh nicht. Als gemeinsame Klammer gibt es halt dieses Bekenntnis zur Ein-China-Politik. Aber darunter macht eben jeder seins. Und das macht er dann mal mehr oder weniger geschickt und diskret. Die offizielle slowakische Diplomatie hat jedenfalls in Bezug auf die Taiwan-Frage immer den glaubwürdigen Eindruck erweckt, dass die Verbindungen nach Taiwan sich nicht gegen China richten, dass das Ein-China-Prinzip nicht unterlaufen wird. Und deshalb sind die Proteste Chinas, die es natürlich auch gab, zumindest nicht so laut und so harsch wie bei anderen Ländern.
Danke, Peter Lange, für diese Information. Wenn es um erfolgreiche Impfkampagnen geht, dann fällt gerade vielen in Europa Spanien ein. Rund 80% der Menschen im Land sind inzwischen vollständig geimpft. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 69%. In Spanien war und ist die Hoffnung groß, dass es inzwischen auch die viel beschworene Herdenimmunität erreicht habe. Doch die Realität sieht so aus, dass die neuen Infektionen mit immer höherer Geschwindigkeit ansteigen und der Umgang mit der Pandemie vergleichsweise locker ist. Die Epidemiologen warnen, Spanien reagiere viel zu spät auf eine erneute Infektionswelle. Warnungen, die gerade nicht so viel Gehör finden, ist doch der Wunsch groß nach einer unbeschwerten Vorweihnachtszeit. Hans-Günther Kellner berichtet aus Madrid.
Auf der Puerta del Sol, dem zentralen Platz in Madrid, geht es jeden Abend schon wieder so zu wie vor der Pandemie. Menschen strömen mit vollen Einkaufstaschen zur U-Bahn, junge Leute treffen sich zum Start in die Nacht. Die meisten hier tragen Masken und auch die hohe Impfquote gibt allen ein gutes Gefühl, sagt die 17-jährige Laura. Alle meine Freunde sind geimpft und meine gesamte Familie. Ich kenne kaum jemanden, der nicht geimpft ist und die Ungeimpften sind ein bisschen komisch. Fast alle hier sind geimpft. Ähnlich die Zahlen in der Bevölkerung. 80% der Spanier sind komplett geimpft, bei den 12- bis 19-Jährigen sind es sogar 87%. Da tritt die Sorge vor einer Ansteckung in den Hintergrund. In den Diskotheken trage kaum noch jemand eine Maske, sagt Lauras Freundin, als wäre nichts passiert.
Sin mascarilla, pues como si no hubiera pasado nada.
Elena Vanessa Martinez schüttelt mit dem Kopf. Sie ist die Vorsitzende der Spanischen Gesellschaft für Epidemiologie. Sie befürchtet, Spanien verschlafe gerade die sechste Welle und das mit schwerwiegenden Folgen, einer neuen Überlastung der Krankenhäuser, die letztlich zu mehr Todesfällen führt. Natürlich sind die Impfungen wichtig, aber einen 100%igen Schutz bieten sie eben auch nicht. Und wenn wir von der Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass nur ein 0,5% der Infizierten eine Intensivstation benötigt, ist das bei einer niedrigen Inzidenz kein Problem. Aber bei einer steigenden, hohen Inzidenz laufen wir Gefahr, dass auch besonders anfällige Menschen mit dem Virus in Kontakt kommen. Und das führt dann zu sehr vielen Fällen. Zumal auch in Spanien immerhin noch rund 5 Millionen Erwachsene nicht geimpft sind und es nur wenige Drittimpfungen für unter 60-Jährige gibt. In einem Monat hat sich die 7-Tage-Inzidenz auf über 100 fast verdreifacht. Damit steigt die Inzidenz im EU-Vergleich in Spanien derzeit besonders schnell. Die Zahl der Patienten in den Intensivstationen hat sich verdoppelt. Damit ist Spanien zwar noch weit von der Situation in deutschen Kliniken entfernt, aber so weit muss man es ja nicht kommen lassen. Ich schlage eine Ausgangssperre vor. Discos und Nachtclubs, in denen das Infektionsrisiko mit am höchsten ist, könnten um 2 Uhr schließen. Wir könnten auch besser unser Klima ausnutzen, noch mehr Außenbereiche für Restaurants schaffen. So müssten Lokale nicht ganz schließen und das Risiko würde dennoch, soweit es geht, reduziert. Nicht überall hören die Politiker auf solche Appelle. Die Gesundheitsminister der Regionen und der Zentralregierung haben sich gerade erst auf eine Ampel zur Bestimmung der Lage der Pandemie geeinigt. In 7 Regionen steht diese Ampel nun auf Gelb, also auf mittlerer Alarmstufe. In manchen Regionen dürfen nur noch Genesene oder Geimpfte in Cafés, in anderen Gegenden wollen die Regionalpolitiker aber keine weiteren Maßnahmen ergreifen. Sie ignorieren die Warnzeichen, sagt die Expertin verärgert. Das ist, als würde eine rote Ampel im Straßenverkehr keine Bedeutung mehr haben, als könnten wir selbst entscheiden, ob wir bei Rot eine Straße überqueren oder nicht. Das macht doch keinen Sinn. Warum ermitteln wir dann überhaupt noch die Inzidenzen oder die Belegung von Intensivbetten? Da fühle ich mich ohnmächtig. Was machen wir da? Die Botschaft der Politik sei, wer geimpft ist, brauche sich keine Gedanken zu machen, klagt die Epidemiologin. Das ist populär. Im Madrider Zentrum ist der Wunsch nach einem unbeschwerten Weihnachtsfest jedenfalls groß. Ein älterer Spanier steht mit seiner Familie im Trubel, er freut sich. Ich habe 6 Kinder, 16 oder 17 Enkelkinder, ein paar Urenkel, Schwiegersöhne und Töchter. Das werden sicher 40 Leute bei mir zu Hause werden. Aber alle sind geimpft.
Während wir hier in Deutschland von der 4. Welle sprechen, wird in Spanien schon vor der 6. Welle gewarnt und darüber diskutiert, wie Rückschläge im Kampf gegen die Corona-Pandemie verhindert werden können. Hans-Günther Kellner berichtete. Es begann mit einer Fernsehmoderatorin, die einen sexuellen Übergriff öffentlich machte. Danach erschütterten weitere Bekenntnisse von Frauen die dänische Medienlandschaft. Und am Ende standen auch prominente dänische Politiker im Fokus des MeToo-Skandals, der das Land vor einem Jahr aufrüttelte und seitdem beschäftigt. Nun hat ein privater dänischer Fernsehsender in der letzten Woche eine Dokumentation ausgestrahlt und darin erzählen mehrere betroffene Frauen von Sexismus und Belästigungen am Arbeitsplatz. Unsere Reporterin Julia Weschenbacher hat diese Dokumentation gesehen. Julia Weschenbacher, es geht um Frauen, die bei dem öffentlichen Sender TV2 gearbeitet haben. Was berichten diese Frauen?
In der Dokumentation kommen 11 Frauen zu Wort und die berichten von Sexismus, von Machtmissbrauch bei dem TV-Sender bis hin zu Vergewaltigung. Die Vorwürfe richten sich unter anderem gegen 2 frühere Moderatoren des Senders, die nach einer internen Untersuchung jetzt schon gefeuert sind. Einer, der soll zum Beispiel eine damalige Volontärin in seine Wohnung eingeladen haben. Da soll er sie aufs Sofa gedrückt haben und in sie eingedrungen sein. Eine andere Frau, die soll bei einer Firmenfeier von ihrem Chef zum Sex aufs Klo beordert worden sein. Es sind aber nicht nur einzelne Episoden. Da ist die Rede von einer sexistischen Kultur bei dem Sender in den vergangenen 20 Jahren, wo vor allem jüngeren Journalistinnen sexuelle Avancen gemacht worden sind, wo Chefs und Moderatoren unpassende Kommentare gemacht haben und wo Kolleginnen eben zu solchen sexuellen Handlungen gedrängt worden sind. Viele Frauen, die haben da damals mitgemacht, aus Angst, ihren Vorgesetzten zu enttäuschen, ihren Job zu verlieren. auch aus Angst, nicht mehr zu dieser großen Familie zu gehören, als die der Sender beschrieben wird. Und die waren eben auch ein Stück weit gelähmt von dieser Angst.
Erzählen Sie uns mehr über den öffentlichen Fernsehsender TV Tau. Was ist das für ein Sender?
TV Tau, das ist die zweite öffentliche Senderfamilie in Dänemark neben dem dänischen Rundfunk, dem DR. Das ist einer der ganz großen Fernsehkanäle im Land, zu dem auch mehrere Spartensender und unabhängige Regionalstationen gehören. Und der wird vor allem durch Werbung und durch Abos finanziert. Der ist 1988 an den Start gegangen und da ging es unter anderem darum, Vielfalt zu sichern, einen Wettbewerber zu schaffen zu DR, gerade im Nachrichtenbereich. Heute hat der Sender mehr als 1300 Mitarbeiter, also ein richtig großes Haus.
Wie fallen denn die Reaktionen in Dänemark aus auf das, was über die Fälle bei TV Tau zutage gefördert wurde?
Ja, da gibt's eigentlich zwei Lager. Sehr viele, vor allem Frauen, haben sich mit den Frauen in der Dokumentation solidarisiert. In der öffentlichen Debatte, da überwiegen diese Stimmen schon. Es gibt aber auch ein anderes Lager, das die Moderatoren unterstützt und das zum Teil die Vorwürfe anzweifelt, auch Episoden verharmlost. Und das enttäuscht dann wiederum viele der betroffenen Frauen, weil sie sagen, solange wir nicht eine Kultur schaffen, in der wir über diese sexuellen Belästigungen sprechen können, ohne dass wir selbst in einem Shitstorm landen, in den sozialen Medien oder dass wir belächelt werden, können wir diese Fälle nicht ordentlich aufarbeiten und verhindern, dass sich so ein Verhalten an Arbeitsplätzen fortsetzt. Denn das gab es ja nicht nur in Medien, wie Sie schon gesagt haben, sondern auch in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft.
In der dänischen Politik hat es ja auch mehrere Fälle von Sexismus und Machtmissbrauch gegeben. Unter anderem musste der Kopenhagener Bürgermeister zurücktreten. Wie ist denn da der Stand der Aufarbeitung?
Genau, die meisten dieser Fälle, die stammen ja noch aus der ersten MeToo-Welle in Dänemark aus dem vergangenen Jahr. Da wurde dem sozialdemokratischen Oberbürgermeister Frank Jensen unter anderem vorgeworfen, dass er Parteikolleginnen gegen ihren Willen geküsst haben soll, sich auf andere Art und Weise auch unpassend verhalten haben soll. Der hat sich dafür entschuldigt, musste zurücktreten, aber rechtliche Konsequenzen gab es da nicht. Daneben gab es noch einen anderen Fall, der für Aufsehen gesorgt hat. Der hat den früheren Chef der linksliberalen Partei Radikale Venstre betroffen, Morten Östergaard. Den hat eine Parteikollegin beschuldigt, an den Oberschenkel gefasst zu haben. Und da waren die Reaktionen tatsächlich sehr gemischt. Das haben viele dann für übertrieben gehalten, dass Östergaard zurücktreten musste. Die Parteikollegin musste sich anhören, aus der Mücke einen Elefanten gemacht zu haben, obwohl auch andere Frauen sich gemeldet haben, die Östergaard vorgeworfen haben, sie sexuell belästigt zu haben. Beide Parteien, die Sozialdemokraten und die Linksliberalen, die haben versprochen, den Sexismus in den Parteien aufzuarbeiten. Da gab es Berichte, die zum Teil öffentlich gemacht wurden. Aber wie und ob sich da tatsächlich in den Parteien was ändert, das bleibt abzuwarten.
Frau Weschenbach, wie steht es denn generell um die Gesetzgebung zum Schutz von Frauen in Dänemark? Wie weit ist das Land da?
Ja, seit diesem Jahr gilt in Dänemark ein Zustimmungsgesetz, wie es das auch in Schweden gibt. Und nachdem beide Partner dem Sex ausdrücklich zustimmen müssen, also zum Beispiel durch Worte, durch Küsse oder Berührungen, sonst wird der Sex als Vergewaltigung gewertet. Und das gilt auch für Paare in einer Beziehung. Als das Gesetz eingeführt wurde, da hat der dänische Justizminister das als Erfolg für die Gleichstellung gefeiert. Und das Gesetz ist in diesem Jahr auch schon angewandt worden. Da sind schon mehrere Männer nach verurteilt worden.
Wackelt da etwas am Selbstbild Dänemark über das, was Sie uns erzählt haben? Das Land sah sich ja bislang als fortschrittliches Land in Sachen Gleichberechtigung.
Ja, es ist auf jeden Fall eine ganz schwierige Debatte. Und die vielen Fälle seit dem letzten Jahr und zum Teil auch die mangelnde Aufarbeitung, die haben gezeigt, dass sich da noch einiges tun muss, damit es da tatsächlich zu einer Kulturveränderung kommen kann. Das ist in Dänemark vielleicht nicht ganz einfach, weil es schon auch ein Land ist, wo der Ton eher etwas rauer ist, wo vieles mit Humor genommen wird und nicht so politisch korrekt gesehen wird. Das hat auch Vorteile, das hat manchmal aber eben auch befremdliche Auswüchse, weil die Grenzen zwischen dem, was akzeptabel ist und was nicht, da leichter verschwimmen.
Besten Dank, Julia Weschenbach über Dänemark und die aufgeflammte MeToo-Debatte. Und das war's von uns, das war's von Europa heute. Danke fürs Zuhören, sagt Katrin Michaelsen.